Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
Hallo Papa.
Hallo Tochter.
Und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge von Büchners Welt.
Bonjour draußen an Kopfhörern und Lautsprechern, Citoyen und Citoyennen.
Hallo. Ja, Papa, wir machen eine besondere Folge heute.
Naja, wir ergeben uns sozusagen der Mythologie der Zahlen und reden drüber, dass wir 20 Folgen hinter uns gebracht haben.
Ja, genau. Und es ist Weihnachten.
Ja, aber wir wollten eigentlich versuchen, wenig weihnachtlich zu sein. Wir wissen tatsächlich wenig, außer von vielleicht Luise Büchners Weihnachtseuphorie. Ansonsten kommt das kaum vor, wenn wir uns an die Büchners halten.
Was war denn Luise Büchners Weihnachtseuphorie? Fand sie das gut?
Ja, sie hat diese Weihnachtsmärchen geschrieben, die sich ein bisschen auf eine Luise-Büchner-Art der Geschichte nähern. Sie hat die Frau Holle sehr in den Mittelpunkt gestellt, diesen Weihnachtsgeschichten, also eine starke Frau, die dabei eine Rolle spielt, aber an sich bleibt sie dann doch sehr konservativ in ihrer Märchenerzählung.
Ja, das ist dann was wir uns ja für Weihnachten 2026 mal vornehmen können.
Also wenn überhaupt irgendjemand sich mit Luise Büchner beschäftigt, kommt es leider eher zu oft als zu selten vor, dass dann die Weihnachtsmärchen erwähnt werden.
Ja,
also ich persönlich finde nicht so besonders typisch.
Die Frau wieder so Weihnachtsgeschichten geschrieben hat oder sowas.
Genau, und die Tante, die alte Tante, die die alten Märchen erzählt.
Okay, ja, verstehe schon. Aber trotzdem wollten wir ja, wenn nicht super weihnachtlich, dann vielleicht trotzdem etwas besinnlich ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen.
Na, achten wir mal drauf, dass wir nicht besinnungslos sind. Das fände ich schon fast ausreichend. Ja, gut.
Aber wir wollten trotzdem mal so ein bisschen über die ersten 19 Folgen sprechen. Die 20. ist ja eine besondere gewesen. Die klammern wir an der Stelle aus. Und vielleicht so ein paar Schlaglichter auf unsere Pläne für nächstes Jahr werfen.
Ja, weil wir ja mit der Überschrift Büchners Welt einen großen Anspruch erhoben haben, den wir bisher sozusagen erst angekratzt haben in diesem ungeheuren Block, der uns da eigentlich vorliegt.
Och, aber ich finde, wir haben uns eigentlich nicht schlecht geschlagen. Ich finde, wir haben schon ziemlich viele Geschichten erzählt und ziemlich viele Kontexte aufgemacht.
Das klingt vielleicht ein bisschen so, als ob du gar keine Idee davon hättest, wie viele Geschichten es gibt.
Doch, ich kenne das 100 Seiten lange geteilte Dokument, in dem wir gemeinsam arbeiten. Aber du weißt ja, dass ich meine Arbeit eher als eine selektierende hier in unseren Gesprächen verstehe.
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Irgendjemand muss das ja tun, ja. Sonst werde ich irgendwie mich darin ergehen, darüber zu berichten, wie Ernst Büchner den Büchner-Trichter erfunden hat.
Ja. Okay, aber sag mal, ein Jahr Büchners Welt, ein Jahr dieser Podcast. Wie geht's dir nach diesen letzten 12 Monaten und diesem gemeinsamen Projekt?
Also erstmal mag ich wirklich gerne, dass wir beide das zusammen machen. Das gefällt mir ausnehmend gut. Ich habe sehr gerne diese Termine, wo wir uns miteinander treffen und sozusagen einen Anlass haben, uns zu treffen, der nicht der ist, irgendwie in Familie ein Stück Kuchen zusammen zu essen.
Was auch ganz nett ist.
Ja, ich sag ja, auch noch diesen Anlass dazu, das habe ich sehr gerne, das freut mich sehr. Ich habe auch, was die Feedbacks angeht, das Gefühl, dass wir nicht vollkommen ins Nichts sprechen, wenn wir hier Geschichten erzählen, wobei wir gerne mehr und reichlicher Feedback vertragen können. Es geht mir ja ähnlich, du weißt ja, ich schreibe seit vielen Jahren schon einen Geschwisterblog, da geht mir das auch so, dass ich, wenn ich die Zugriffszahlen, die ich da erkennen kann, mir angucke, dass überhaupt nichts mit dem Feedback zu tun hat, das bei mir ankommt.
Weil die Klickzahlen relativ hoch sind, aber Leute sich scheuen, Kommentare zu schreiben oder...
Ja, ich weiß gar nicht, ob scheuen das richtige Wort ist, vielleicht auch einfach keinen Anlass sehen, das irgendwie sozusagen mehr oder weniger zustimmen, zur Kenntnis nehmen und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Das ist ja im Prinzip auch in Ordnung. Witzig ist halt nur, dass die eigentlich angebotenen Feedback-Formen, man kann ja sowohl hier in den Podcasts wie eben auch in meinem Blog sozusagen direkt unmittelbar antworten. Das geschieht aber praktisch nie. Was dagegen schon vorkommt, ist dann, dass ich eben eine Mail kriege, dass mich jemand anruft oder dass man im Gespräch drauf kommt. Ich habe übrigens gerade gelesen oder gehört, was ich
da mache. Ja, genau.
Ich nehme an, dass dir das ähnlich geht, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn ich so über die letzten Monate in diesem Radioprojekt nachdenke oder Podcastprojekt oder was irgendwie, ist mein Fokus, glaube ich, eher ein anderer. Weil ich schon vor allem das Gefühl habe, einen technischen Skill mir angeeignet zu haben.
Ah, gut, ja.
Also, ne, natürlich habe ich auch interessante Sachen gelernt und nettes Feedback bekommen und Leute sprechen mich drauf an und hören das und finden das, glaube ich, irgendwie interessant oder gut, ob sie es jetzt regelmäßig hören oder nicht. Aber doch, ich glaube, so der relevanteste Punkt für mich, den ich auch im Alltag irgendwie merke, ist, dass ich einfach eine neue Fähigkeit habe.
Schön.
Das ist irgendwie auch nett, oder?
Ja.
Ja. Aber sag mal, Papa, hast du ein Highlight aus unseren Folgen? Hast du eine Lieblingsfolge?
Also ich mochte schon sehr gerne, dass wir nochmal über den Landboten gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch was, wozu es relativ viel Feedback gegeben hat, dass diese wirklich abenteuerliche Geschichte mit dem Druckfehler viele Leute interessiert hat. Das hat mir Spaß gemacht, darüber nochmal zu reden. Und ich habe das auch sozusagen als Punkt der Büchnerforschung noch nicht aufgegeben.
Inwiefern aufgegeben? Was glaubst du, was da noch offen ist?
Naja, nicht aufgegeben, weil ich glaube, dass in der Büchnerforschung die Relevanz dieser Geschichte noch nicht angekommen ist. Ja, dass plötzlich, um das nochmal denjenigen zu sagen, die es noch nicht gehört haben und die jetzt die Gelegenheit haben, sich das mit einem Klick zu holen, wenn sie diese Folge zu Ende gehört haben. Also unsere Landbotenfolge Frieden in Hütten, Krieg den Palästen, die berichtet, dass es ein Exemplar des Landboten gibt, in dem nach Krieg den Palästen eben kein Ausrufezeichen, sondern ein Fragezeichen steht. Und ich glaube, dass der Umstand immer noch unterschätzt wird. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Indiz für die politische Debatte, die offenbar um die Herstellung des Landboten stattgefunden hat. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht anders erklären. Wir in der Podcast-Folge schildern wir ja ganz genau, was da passiert ist oder was man rekonstruieren kann, was da passiert ist. Also irgendjemand war der Ansicht, es sei sozusagen zu scharf formuliert und hat eingegriffen. Und das ist spannend, weil das insgesamt nochmal diese Frage aufs Tapet bringt. Wer schreibt eigentlich dieses Flugblatt, das wir Georg Büchner zuordnen?
Eine Gruppe von Leuten, in denen es offensichtlich auch Dissens gegeben hat.
Das ist genau, glaube ich, ein Zeichen dafür, denn diese Fragezeichen, Ausrufezeichen-Geschichte, wer auch immer da eingegriffen hat, der Friedrich Weidig war das nicht, von dem wir wissen, dass er Co-Autor des Landboten ist. Ja,
weil wir wissen, dass der überzeugt genug ist, um da kein Fragezeichen rein.
Nee, weil der nicht in Offenbach war.
Ach so.
Das wüssten wir. Also gedruckt worden ist ja bei Preller in Offenbach, das steht fest. Und da ist der Weidig nicht gewesen.
Ja. Ja, aber das ist ja schon auch interessant, dass man über das Aufnehmen von diesen Folgen, das habe ich so schon auch nochmal gemerkt, auch wenn man die Geschichten irgendwie schon mal gehört hat oder schon mal präsent hatte oder so, nochmal in so einem zeitlich sehr abgeschlossenen, abgerundeten Rahmen sehr intensiv über diese Sachen nachdenkt und die bespricht. Und genau.
Ja, das ist ja sozusagen eine meiner Intentionen, warum wir das machen. Dieses Jahrhundert auf diese Art und Weise zu erschließen und sozusagen auf der einen Seite in durchaus kleinteiligen Strukturen nochmal zu gucken, wer hat da wann was gemacht, aber wir versuchen ja dann immer wieder zu sagen, was sind sozusagen die großen Bausteine, die sich darum zum Jahrhundert runden. Ob das dann das Hambacher Fest ist, über das wir geredet haben, ob das der Frankfurter Wachensturm ist, ob es später nach Georgs Tod und bisher noch kaum berücksichtigt die Paulskirchenbewegung, die deutsche Revolution von 48 ist. Wir werden auf den deutschen Krieg zwischen Preußen und Österreich kommen und schließlich auf den Krieg 1870-71 immer große politische, historische Ereignisse, von der wir sehr deutlich sehen können, wie die Geschwister Büchner und ihr Leben im ganz konkreten Fall beeinflusst haben und betroffen gemacht haben.
Das ist ja auch was, was ich wirklich an deiner Perspektive auf Geschichte oder auf regionale Geschichte oder so, so interessant finde oder auch so produktiv, zu sagen, dass es sich gar nicht so, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, irgendwelche Jahreszahlen auswendig zu wissen. Klar helfen manche Zahlen, um sich Abfolgen vorzustellen oder einen Kontext zu begreifen, aber viel relevanter als die gesamte Geschichte von dem, was wir heute Deutschland nennen oder so zu begreifen, als sich einzelne Biografien oder einzelne Familien anzuschauen und die so durch ihr Leben zu begleiten, weil man damit ja irgendwie auch relaten kann, weil man weiß, ja, vielleicht weil man irgendwie weiß, wie sich's anfühlt, Teenager zu sein oder so.
Ja, ja.
Und gut. Sich den Teenager Georg vorzustellen oder so. Obwohl die Welt so eine andere war, gibt es ja immer noch Sachen, die auch vergleichbar sind.
Das stimmt, und mir ist gerade noch eine andere wichtige Frage eingefallen. Deine Mutter hat sich ja vor einiger Zeit mal sehr ausführlich mit unserer eigenen Familiengenealogie beschäftigt und hat irgendwie bis zurück ins 15. Jahrhundert Vorfahren von uns gefunden und Ahnenlinien gelegt. Es ist aber so, dass schon unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert, die wir sozusagen alle in allen Generationen kennen, den Namen nach, auch der Wohnorte nach, schon der Berufe nach nicht mehr. Und von niemandem aus dem 19. Jahrhundert besitzen wir schriftliche Hinterlassenschaften. Mm. In unseren eigenen kleinen handwerkerlichen Familien und Vergangenheiten. Und das Besondere bei den Büchners ist eben auch, dass es eine relativ umfangreich rekonstruierbare Lebensstruktur gibt. Viel mehr, als wir das für unsere eigenen Familien hätten. Auch das könnten wir, sollten wir, werden wir zum Feedback nutzen, um sozusagen uns selbst zu verorten in der Geschichte.
Obwohl man sagen muss, dass der familiäre Kontext oder auch der ökonomische Kontext, in dem die gelebt haben, wahrscheinlich ein deutlich anderer ist als der von unseren Vorfahren.
Das mag einer der Gründe dafür sein, dass wir von denen mehr wissen. Eben. Als von unseren. Ja, natürlich.
Genau.
Klar. Ja,
ja, interessant. Also das heißt, dein Lieblingsmoment war die Landbotenfolge und die Geschichte nochmal so zu rekonstruieren.
Ich glaube ja.
Ich überlege gerade. Also ich habe mich natürlich sehr über die Besuche gefreut.
Okay. Agnes und Antje, ja.
Das fand ich schön. Einfach, weil ich die Dynamik auch nett fand, so zu dritt hier im Studio zu sitzen.
Okay.
Und nochmal, das ist ja auch Büchners Welt, ne? Also vielleicht einerseits über den Kontext von der Luise-Büchner-Gesellschaft, von den Leuten, die heute im Namen von Luise sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, sich mit feministischer Theorie auseinandersetzen, mit feministischer Geschichte oder so. Das sind ja Sachen, die man in erster Linie gar nicht direkt damit verbinden würde, wenn man den Namen Georg Büchner hört.
Ja.
Und deshalb finde ich das, glaube ich, auch so einen gelungenen Aspekt an unserem Projekt.
Wie schön, dass da Ursula Krechel beim Büchnerpreis eine Bresche geschlagen hat.
Ja.
Und das wirklich in die sehr ja internationale Öffentlichkeit gerufen hat. Der hatte eine Schwester.
Ja, ja. Genau, die auch relevante Sachen.
Schön war das,
hat.
Ja.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, aber also ich glaube, die Lieblingsfolgen sind auch die aus Georgs Jugend.
Hm.
Das sind auch Geschichten, die ich selber, das hatte ich ja damals immer auch erwähnt, Geschichten, die ich von dir schon so lange kenne, die du mir irgendwie, auch während du sie dir selber erschlossen hast irgendwann, mir immer wieder erzählt hast. Und das sind einfach so schöne Geschichten, die man so gut anfassen oder nachvollziehen kann.
Ich habe das auch immer, wenn ich mit Schulklassen gesprochen habe, versucht, an der Stelle anzuknüpfen, weil da eben wirklich möglich war zu sagen, der ist wie ihr.
Ja.
Ja. Der ist so alt wie ihr und der hat die gleichen Fragen an die Welt, die ihr habt. Aber vielleicht hat er die schlaueren Fragen gestellt.
Ja, oder halt jedenfalls die zu dem gepasst haben, was dann in den Jahren darauf passiert ist.
Ja.
Ich meine, ich glaube ja nicht so an diese krasse Pfadabhängigkeit oder sowas vielleicht, wenn was? Was ich meine ist, wenn sich die Geschichte anders entwickelt hätte, vielleicht hätte dann irgendeine andere Figur im Zentrum der Geschichte gestanden.
Ah, das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Form der Geschichtsbetrachtung. Gerade das. Ja, die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn?
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen müßig, aber was ich sagen will, ist, die Entwicklung der Geschichte gibt ja im Rückblick manchen Leuten Recht in Anführungszeichen oder zeigt, dass die sich relevante Gedanken für das, was irgendwann später passiert ist, gemacht haben. Und wenn andere Sachen passiert wären, vielleicht wäre dann die Aufmerksamkeit auf andere Biografien gefallen. Weiß man nicht.
Das ist ziemlich sicher so, ja.
Aber ich weiß auch, dass du einfach von Georgs literarischer Qualität so überzeugt bist, dass du dir kein Szenario vorstellen könntest, in dem er nicht weltberühmt werden würde.
Ja, also mal, ich will das mal so formulieren. Eine historische Konstellation vermutet, in der er das zwar geschrieben hätte, es aber verloren gegangen wäre und ein anderer einen bedeutenden Text geschrieben hätte. Ja, das hätte vermutlich nicht wirklich den Lauf der Welt verändert, aber vielleicht schon den Lauf der Entwicklung der deutschen Literatur. Wir wissen ja, wie bedeutend wirklich Büchners Werk Anfang des 20. Jahrhunderts für die deutschen Expressionisten ist. Das ist so, dass die wirklich erkennen, da hat einer mit, weiß ich nicht, Hammer und Sichel, ja, mit Schwert bewaffnet, zerschlagen, was an Konvention da war und gemacht, was er richtig fand.
Was mich auf jeden Fall auch noch beschäftigt hat, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, war, wie berührend diese ganzen Dokumente über Georgs Tod sind.
Ja.
Das hat mich emotional echt mitgenommen. Und das ist verrückt, weil es ist so lange her und irgendwie weiß man ja, dass logischerweise die Leute nicht mehr leben, über die wir da sprechen.
Ich finde auch, man merkt eben so deutlich, wie sehr er wirklich auch den Freunden sozusagen vom Herz gerissen wird.
Ja.
Ja.
Ja, und dass man eigentlich in dieser gesamten Geschichte so mitfiebert und denkt, jetzt hat er es geschafft. Hm. Und dann stirbt er an so einer Scheißkrankheit.
Ja, das ist bitter.
Ja, das hat mich auf jeden Fall auch bewegt in den letzten Folgen.
Luise, ich wollte eigentlich, nachdem wir jetzt diesen kleinen Rückblick hatten, was uns gefallen hat und woran wir uns noch erinnern, dich mal fragen, was erwartest du denn zum Beispiel im nächsten Jahr?
Ja, gute Frage. Ich glaube, mir wäre es wichtig, noch mal mehr, wie wir es ja auch schon gemacht haben in den letzten Monaten, noch mal mehr so große Bögen zu spannen.
Okay.
Und das ist natürlich auch in meinem eigenen individuellen Interesse.
Weil du es wissen willst.
Weil ich es wissen will, weil ich noch besser diese großen historischen Momente im 19. Jahrhundert verstehen möchte.
Sag mal ein Beispiel.
Alles rund um die Paulskirche.
Mhm.
Also nur so als Beispiel. Warum ist es relevant? Was hat sich da verändert? Wer kam da zusammen? Wie wurde da welche Politik gemacht?
Ah, okay.
Oder so. Also ja. nur einmal so ein Gedanke. Und das lässt sich ja sicher, so wie ich dich kenne, auch mit Büchners Welt in Verbindung bringen.
Ja, klar. Also einmal kann ich dir jetzt gleich schon sagen, es gibt ja eine Figur, die in dieser Paulskirche wirklich eine Rolle gespielt hat. Das ist der Mitbewohner in Zürich von Georg Büchner, Wilhelm Schulz. Der ist Abgeordneter gewesen im Paulskirchenparlament. Ich persönlich finde ihn wichtiger, auch jemand, der versucht hat, da Weichen zu stellen. An dessen Beispiel kann man das tun. Und wir wissen, dass Ludwig und Alexander das ja mit großem Engagement verfolgt haben. Und es gibt mindestens ein Beispiel, wo der Ludwig eine ganze Reihe von Gießnern in einem Omnibus, ja, also in einer großen Kutsche.
Kutsche, ja, das haben wir schon gelernt.
nach Frankfurt bringt und sozusagen im soldatisch marschierend zum Zuhören in die Paulskirche begleitet. Mm, ja.
Ja.
Also das hat für die wirklich eine wichtige Rolle gespielt. Und auch der Ausgang, ich habe gerade jetzt noch mal ein bisschen weiter recherchiert, nachdem das nun dann alles vorbei war, sind ja Wilhelm und Alexander Büchner 1851 nach London gereist. Der Wilhelm hat da seine blaue Farbe auf der Weltausstellung präsentiert. Mhm. Und der Alexander hat sich da mit Verschwörern getroffen, mit deutschen Republikanern. Auch das ist sozusagen, glaube ich, ein Hinweis auf das, was dich da interessiert, wie sozusagen die große und die kleine Welt zusammenhängt.
Ja, wie die große und die kleine Welt zusammenhängt, aber auch, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, solche Fragen von Wissenschaftsgeschichte oder sowas.
Okay.
Also die blaue Farbe ist da ja vielleicht ein Beispiel für.
Ja, und Ludwig Büchners Kraft und Stoff.
Genau, Ludwig Büchner. Ich weiß, du hast ins Pad auch geschrieben, Ludwig Büchner und Darwin.
Ja.
Das ist auch was ich super interessant finde, auch um nochmal so ein bisschen zu begreifen, in welcher Welt wir uns da eigentlich die ganze Zeit bewegen. Nämlich eine, in der diese gesamte Evolutionstheorie noch nicht, also vielleicht in den Kinderfüßen steckte, aber auf jeden Fall noch nicht jedem bekannt war oder so.
Ja, es ist halt sozusagen auf der einen Seite, darüber spreche ich ja oft, sozusagen die Aufklärung ist passiert, ja. Es ist nicht mehr so, dass die irgendwie esoterische Gedanken über die Weltentstehung haben.
Und,
im Gegenteil.
Und wir sprechen extrem wenig über Religion, finde ich. Ich finde, das ist ein sehr, also kein religionsfrei, also mir ist schon klar, auch beim Landboten haben wir ja immer wieder darüber geredet, was für biblische
Anspielungen
es da gibt und so. Und Georg hat sich ja auch viel mit Theologen rumgetrieben und so. Aber an sich habe ich das Gefühl, wir sprechen nicht viel über.
Ah, interessant. Ja, muss ich mal drüber nachdenken und mal gucken, wo es da Anknüpfungspunkte gibt. Fallen mir alle möglichen schon ein. Also erstmal natürlich die wirklich extreme Prägung der Büchner-Kinder durch ihre tief religiöse Mutter. Ja, das kann man kaum unterschätzen, glaube ich. Also mal beginnen dabei, dass einfach diese, ja, wie soll man das denn sagen, dieser Schatz an gesellschaftlichem Konsens, bestimmte Dinge zu wissen, Assoziationen zu haben, natürlich was damit zu tun hat. Heute denke ich manchmal, das geht verloren. Ja, das ist eben nicht mehr so, dass man sich selbstverständlich auf ein biblisches Gleichnis beziehen kann und alle wissen gleich, was gemeint ist.
Ja, voll. Obwohl Religion ja eigentlich so ein Revival hat, verschiedene Religionen.
Das ist witzig, dass du sagst, ich habe mich gerade mit Antje Schrupp online zu dieser Frage ausgetauscht.
Ich habe gesehen, dass sie was dazu geschrieben hat, ja.
Ja, weil das hat einen Punkt berührt, der mich schon lange auch bewegt. Das ist die Illusion von meiner Wahrnehmung nach immer mehr Menschen zu glauben, sie hätten eine Religion, aber in Wirklichkeit sprechen sie nur von sich selbst. Und denken sich sozusagen so ein paar Maximen aus und leben dann nach denen. Mm. Während, das war der Gegenstand meines Austauschs mit der Antje, für mein Verständnis Religion ja gerade bedeutet, dass du sozusagen dem von außen gesetzten System dich fügst. Religion macht dir Vorschriften. Die 10 Gebote.
Ja, aber das, oh, jetzt kommen wir vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ja, du wolltest also angefangen, über Religion zu reden.
Ich würde.
Schöner Tag dazu heute übrigens.
Ich würde schon sagen, dass genau das, was ist, weshalb das im Moment wieder zunimmt, dass Leute in krisenhaften Zeiten oder auch in Zeiten, wo es extrem ideologisch aufgeladene Debatten gibt, extrem widersprüchliche Positionen zu super komplexen Themen, Leute sich hinstellen und sagen, ich habe Antworten oder in diesem Buch stehen Antworten. Und so habe ich Antjes Post, den ich gesehen habe, eigentlich verstanden, sagen, darauf beziehe ich mich und deshalb müsst ihr euch so und so verhalten. Aber es gibt ja nicht diese Form von Religionslehre, wo man sagt, okay, wir lesen jetzt mal diese Schriften und tauschen uns in einer Gruppe darüber aus, sondern man sitzt alleine an seinem mobilen Endgerät und scrollt durch das soziale Netzwerk seiner Wahl und orientiert sich dann an autoritärer werdenden Figuren,
ja,
die oft auch religiös sein können.
Ja. Ja, und fällt halt vielleicht auf die eine oder auf die andere Redewendung rein, die man vielleicht auch noch finden kann. Zum Beispiel wissen nicht sehr viele Leute, dass es in der Bibel auch eine Stelle gibt, in der steht, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern.
Ja, genau, es gibt ja in wahrscheinlich jedem Buch der Religionen irgendwie auch schöne Stellen und Stellen, aus denen man viel, ja, Moral ist so ein blödes Wort, aber viele, viele gute Maximen für ein gelingendes Zusammenleben draus rausziehen kann, ja, oder so. Und trotzdem beobachte ich, dass es, keine Ahnung, bei Freizeiten, bei denen es eigentlich immer ein politisches Mittel war, zu sagen, wir machen Koedukation, es gibt Zelte, wo Jungs und Mädchen gemischt schlafen, da stehen Gewaltpräventionskonzepte dahinter, weil es wissenschaftlich belegt ist, dass weniger Gewalt in gemischtgeschlechtlichen Zelten gibt. Also das hat so eine sehr lange linke, emanzipative Geschichte oder sowas. Und das sind Sachen, die halt jetzt angegriffen werden von verschiedenen Religionen oder von verschiedenen
verschiedenen
Seiten, die das halt unter Beschuss stellen. Und da merke ich schon, dass Religion heute wieder ein größeres Thema wird, ohne dass da tatsächlich eine fundierte Kenntnis über, also ich will da gar nichts dagegen sagen, ich kann das ja selber auch nicht. Und ich glaube, ich bin schon bibelfester als andere Leute.
Ja, ja, das ist aber, also das ist sozusagen meine Kritik, ja, dass es eben keine fundierte Kenntnis gibt.
Ja, so, Papa, wir haben uns völlig verloren.
Entschuldige, nein. Nein, ein bisschen was ist noch da, die Frage war ja irgendwie, ob es diese Anknüpfungspunkte in unseren Büchner-Weltgeschichten gibt. Und die gibt es, also es gibt eben, wie gesagt, auf der einen Seite diese tief religiöse Mutter und die sicher religiöse Erziehung der Kinder, aber es gibt auch eine ganz schöne, ausführliche Auseinandersetzung dieser Frage mit Luise Büchner, die da sich immer wieder mit Religion beschäftigt hat. Ludwig natürlich auch, der ja Kraft und Stoff schreibt und die Entstehung der Welt ohne Gott beschreibt, was ihn die Stelle in Tübingen gekostet hat. Aber Luise Büchner hat auch ganz große Sympathie für die damals gerade aufkommende reformkatholische Bewegung, die sich an der Ausstellung des Heiligen Rocks in Trier festgemacht hat, zu Lebzeiten von der Luise Büchner. Das ist ja dieses Stück Stoff, von dem behauptet wird, das sei ein Stück von Jesu Gewand oder das sei Jesu Gewand. Und das ist ausgestellt worden, da sind die Menschen Millionen, wirklich zu Millionen nach Trier gepilgert, um sich dieses Ding anzugucken. Und die Luise Büchner schreibt in ihrer deutschen Geschichte darüber, dass es selbst der katholischen Kirche zu viel geworden ist und die Leute angeblich, ist dann behauptet worden, hätten gar nicht zum Heiligen Rock gebetet, was der Fall war. Sie haben das getan, ja, also irgendwie auch im Sinn der katholischen Kirche Götzendienst geleistet. Sie hätten also nicht zum Heiligen Rock gebetet, sondern zum Heiligen Rochus. Das wäre erlaubt gewesen. Aber die Luise macht sich natürlich lustig, indem sie das formuliert. Mhm. Ja. Und die hat große Sympathie für diese reformkatholische Bewegung, die zu ihrer Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da wird uns am Schluss an Büchners Grab nochmal ein Redner begegnen, der genau aus dieser Bewegung kommt. Wislicenius heißt er, der ist an Büchners Grab aufgetreten. Ja. Also wenn du möchtest, findet sich zur Frage der Religion und der Parallelen der Entwicklung im 19. Jahrhundert und Luise und Ludwigs Verhältnis dazu. Bis dahin, dass Ludwig den Freidenkerbund gründet übrigens. Eine Menge Anknüpfungen.
Okay.
Keine Sorge, die Religion geht uns nicht aus dem... aus der Aufmerksamkeit.
Ja, und daneben,
ach, ich will gerade noch was sagen, nee, weil wir ja irgendwie immer über Büchners Welt sprechen. Einer von Ludwig Büchners Nachfahren ist Oberkirchenrat gewesen, Peter Söder, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, ein guter Freund und ein großer Büchner-Kenner. Den habe ich in einem Gespräch mal gefragt, wie das denn sein kann, dass jemand sozusagen aus dieser Büchner-Tradition kommt und sich ganz bewusst auf die bezieht, aber eine religiöse Funktion hat und ob, wie er sich denn auseinandergesetzt habe mit Ludwig Büchner. Und dann hat er gesagt, jede Form des ernsthaften Verständnisses von Religion beginnt mit Religionskritik.
Hm. Feuerbach-Thesen.
Ja.
Oder so.
Ja.
Was wollte ich eben sagen? Ach so, ich wollte eben gerade noch mal darauf hinaus, dass wir ja auch noch sehr viel über die Geschwister zu erzählen haben.
Eigentlich haben wir kaum erst angefangen,
richtig? Wir haben kaum erst angefangen und gerade was Alexander angeht, weiß ich wirklich auch noch super wenig und habe auf jeden Fall Lust, darüber mehr zu lernen und Wilhelm auch.
Also ich habe mir vorgenommen,
Ludwig sowieso,
dass wir sicher auch wieder Gäste haben werden. Ob wir die hier ins Studio kriegen oder ob wir vielleicht eine Lösung finden, mal ein Telefongespräch oder eine irgendeine Online-Form des Austauschs miteinander zu kriegen, das wäre mir schon ausgesprochen wichtig. Wir haben guten Kontakt aufgenommen mit Cordelia Scharpf. Das ist die Luise Büchner-Biografin, eine ganz kluge Berliner Frau, die ein dickes Buch über Luise Büchner geschrieben hat. Ich hoffe sehr, dass wir die gewinnen können, bei Gelegenheit mit uns ausführlich über Luise Büchners Leben zu sprechen. Ich habe Thomas Lange angesprochen, das ist der Darmstädter Lehrer und zuletzt sehr verdienstvoller Archivpädagoge, ein guter Freund, der sich sehr ausführlich mit Alexanderbüchern an seinem Leben beschäftigt hat. Den werden wir sicher irgendwann mal hier ins Studio bewegen können. Lieber Thomas Lange, das ist eine Ankündigung, die Sie jetzt nicht mehr ausschlagen können. Und so wollen wir das schon auch weiter halten, weil natürlich es so ist, dass wir nicht in allen Fragen die ausschließliche Kompetenz haben, um das alleine zu bewältigen. Das ist ja auch eine Qualität von Büchners Welt.
Ja, es wäre ja auch schön mit jemandem, der oder die tatsächlich was von Naturwissenschaften
im Unterschied versteht, zu uns wirklich was versteht und nicht nur dahin babbelt.
Über das Nervensystem der Barbe zu sprechen oder über jemanden mit philosophischer Bildung, über die philosophischen Schriften, die wir ja bisher wirklich nur in ihrer Existenz erwähnt haben.
Georgs, ja, klar.
Und geschweige denn tatsächlich mal ein richtig literaturwissenschaftliches Gespräch über seine Schriften zu führen.
Okay.
Das ist vielleicht jetzt von den drei, von Philosophie, Biologie und die Literaturwissenschaft, da ist uns die letzte dann vielleicht am nächsten, aber wir sind beide keine LiteraturwissenschaftlerInnen selber.
Das stimmt und schließlich hast du auch noch die Naturwissenschaften noch ganz außen vor gelassen, die sowohl für Ludwig dann eine wichtige Rolle spielen sollen, aber eben auch für die Arbeiten von Wilhelm Büchner, ja, der ja als Chemiker gearbeitet hat und wo ich irgendwie immer nur dann doch sehr dilettantisch nachvollziehen kann, was der da eigentlich gemacht hat.
Ja. Also, Pläne sind da fürs nächste Jahr.
Genau.
Für die Staffel 2 sozusagen.
Genau. Also wir werden uns weiter den Biografien der Geschwister annehmen. Wir werden uns versuchen, in Detailfragen, insbesondere was Georgs Werk angeht, vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Aber ich möchte doch nochmal hinweisen auf diese unglaubliche Menge von wunderbarsten Marginalien, die eben auch ein Teil von Büchners Welt sind. Ja, und von denen du gesagt hast, ach du liebes bisschen, was ist denn das alles? Da werden wir in 100 Jahren nicht dazu kommen.
Die Marginalien.
Ja.
Ja, leg los.
Ja, naja, gut, also ich meine, das ist natürlich so, wenn ich da jetzt anfange, dann fällt mir ein, dieses ganze Leben von Ernst Büchner, zum Beispiel Wilhelm Büchners Sohn. Der Wilhelm Büchner hat ihn in ein Internat geschickt, in Weinheim, in ein absolutes Reforminternat. Vollkommen irre, wie die da gearbeitet haben. Die haben vollkommen neue Erziehungsformen ausprobiert.
Kannst du noch mal kurz sagen, wer wen dahin geschickt hat?
Wilhelm Büchner, Georg Büchners Bruder Wilhelm,
ja.
Der Unternehmer in Pfungstadt. Der hat einen Sohn, der heißt Ernst, der wird 1850 geboren. Und dieser Ernst wird von Wilhelm in ein Internat geschickt, in Weinheim. Das ist nicht sehr weit weg, 30 Kilometer vielleicht südlich von Pfungstadt. Und in diesem Internat ist er auf eine hochmoderne, reformpädagogische Art und Weise ausgebildet und erzogen worden. Da gab es einen Turnplatz und da gab es Themenunterrichte. Und am Ende der Ausbildung wurden die auf so eine Art Walz geschickt. Also so wie Handwerker auf die Walz gehen, so haben die ihre Abiturienten ein halbes Jahr lang in Europa rumgeschickt. Mhm. Sie sollten sich sozusagen die Hörner abstoßen und zurückkommen und einen ausführlichen Bericht schreiben. Wir haben den von Ernst Büchner. Der hat diesen Bericht nicht nur geschrieben, der ist auch gedruckt worden.
Ah ja.
Also das ist eine spannende Geschichte. Der hat auch weiter ein super spannendes Leben geführt. Der hat leider es nicht geschafft, Wilhelm Büchners Fabrik erfolgreich weiterzuführen und ist überhaupt mit ganz vielen Sachen immer wieder gescheitert. Aber auf der anderen Seite sind ihm auch ganz viele Sachen gelungen. Ja, ganz komische Figur. Lange war der für mich vor allem deshalb von Bedeutung, weil er 20 Jahre lang das Erbe seines Vaters verkloppt hat, Stück für Stück. Und wir aus den Verkaufsanzeigen in der Pfungstädter Zeitung erkennen können, wie groß dieses Vermögen und das Anwesen in Pfungstadt eigentlich war, weil wir immer wieder sehen, es wird schon wieder was verkauft. Ja, da ein Acker, da ein Wagen, da eine Liegenschaft, dort die Orangerie leergeräumt und die Pflanzen verkauft. Und Ernst Büchner bringt das alles durch.
Es gab eine Orangerie in Pfungstadt?
Auf dem Gelände der Villa Büchner, ja.
Und die ist aber nicht mehr?
Nein, wir wissen noch nicht mal genau, wo sie stand. Wir können das vermuten, aber wir wissen es nicht wirklich. Zwischen den beiden Häusern, die es heute noch gibt, dem Herrenhaus und der Villa, stand ja ein drittes Haus. Das war die kleine Villa, in der Ernst Büchner lebte. Die ist für den gebaut worden. Die ist vor 40, 50 Jahren abgerissen worden. Und auf diesem Gelände gab es eben, das war ein Park, ein großer Park, den Ernst Büchner nennt ihn immer den Büchner Park. Und da gab es auch eine Orangerie.
Und Orangerie bedeutet im Prinzip Gewächshaus?
Ein Glasgewächshaus, ja.
Okay, ja. Weil, und das heißt so, weil da tatsächlich Orangenbäume auch...
Historisch heißt es deshalb so, ob die da wirklich Orangen hatten. Ich nehme an, die hatten Palmen, das war üblich. Ja, wir haben also sozusagen die großen Linien noch zu behandeln. Wir haben, wie gesagt, die beiden Geschwister Alexander und Ludwig praktisch noch gar nicht ausführlich biografisch vorgestellt. Und wir wollen uns noch ausführlicher weiter um Luise kümmern. Aber du weißt ja, mir geht's immer auch um die Marginalien, ja, die kleinen Dinge. Die möchte ich nicht außen vor lassen.
Mhm.
Mir geht zum Beispiel durch den Kopf, dass ich wunderbar die Geschichte finde, als Ludwig Büchner angefangen hat, sich um das Od zu kümmern.
Was ist denn das Od?
Ja, das Od war angeblich sozusagen ein drittes, ja, eine weitere Dimension, die besonders empfindsame Menschen wahrnehmen konnten und in dem sie sich bewegen konnten. Irgendwas durchgeistigt Spiritistisches.
Meinst du, Walter Mörs hat sich mit dem Orm daran orientiert?
Das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das weiß ich nicht so genau. Das könnte auch sein, dass es dem eher um die, um den Psychoanalytiker geht, den Freud-Schüler, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, der sich ja auch mit solchen Fragen beschäftigt hat, Wilhelm Reich, der die Frage auch gestellt hat, ob es das vielleicht geben könnte und ob man da besondere spiritistische Fähigkeiten entwickeln könnte. Okay. Also Ludwig Büchner jedenfalls begegnet dieser Theorie und Ludwig Büchner versteht sich ja als Naturwissenschaftler. Also will er wissen, ob es das gibt. Und deswegen fängt er dann einfach Experimente an. Ja, er lädt Leute ein, zusammen mit Alexander, sperrt die in dunkle Räume, führt denen in dunklen Räumen Farbtafeln vor und lässt sie irgendwie beschreiben, ob sie Empfindungen dazu haben und dokumentiert das alles ganz sorgfältig und schreibt darüber einen Bericht. Ludwig Büchner, das Od. Kann man nachlesen, dass er am Schluss die Frage als ungeklärt behandelt.
Ah, okay, also es gab kein klares Ja oder Nein am Ende.
Ja, er ist schon eher skeptisch. Aber spannend ist eben wirklich, finde ich, die Herangehensweise. Ja, dem begegnet eine Theorie, eine Behauptung und jetzt geht er dir mal auf die Spur. Das haben die ja alle, ne? So wie ich bei Wilhelm auch beschrieben habe. Irgendwie, der mischt mal einfach Sachen zusammen und passiert, probiert was aus.
Und erhitzt sie auch.
Ja, und guckt mal, was passiert, ja. Oder halt Georg, ja, der schneidet einen Fisch auf und guckt, kann das denn stimmen mit dieser Geschichte, dass die Nerven plötzlich zum Gehirn werden. Dieser Forschungsdrang, den gibt's schon bei den allen und besonders komisch und warum ich über diese Geschichte gerne sprechen möchte mit Ludwig Büchner und dem Od, ist, dass Alexander Büchner darüber später ein Theaterstück geschrieben hat.
Ach was.
Indem er sich drüber lustig macht. Ja, das ist unveröffentlicht. Thomas Lange hat das entdeckt. Das liegt in Darmstadt im Archiv. Es gibt auch eine Transkription. Und ja, das ist halt sozusagen dann eben auch nochmal ein Bild davon, diesen Spötter Alexander sich auf eine besondere Art und Weise begucken zu können, wie der sich über sich selber und seinen Bruder lustig macht.
Gibt es irgendwelche Ambitionen, das mal aufzuführen?
Ja, wir haben das schon mal diskutiert, aber erstmal wieder verworfen. Mal sehen, vielleicht findet sich ja mal jemand, der das aufgreifen will und auf die Schippe nehmen will.
Müsste man, hast du es mal gelesen?
Ja, ich hab's mal gelesen.
Aber du bist nicht, machst keinen Rückwärtssalto vor Freude?
Ja, aber ich bin auch nicht zu dieser Sorte von qualifizierter Kritik bin ich auch nicht berufen. Ja, ich kann nicht sagen, ob ein Text sich zum heute Aufführen auf der Bühne eignet oder nicht.
Ist wahrscheinlich auch schwer einzuschätzen, wenn man alleine da sitzt und den stumm liest.
Ja, kommt natürlich erschwerend hinzu. Haben wir ja drüber gesprochen, ne? Dass man sich einem Drama besser anlässt. Vielleicht probieren wir das mal. Ja, ich kann ja mal gucken. Vielleicht können wir bei Gelegenheit mal eine Szene draus lesen.
Ja, ja, können
wir. Mit verteilten Rollen. Ja. Ja.
Also du warst bei deinen Marginalien, die ich dir nicht
ausreden
kann.
Ja, die vielen unglaublichen Geschichten. Ich habe ja vor einiger Zeit mal angekündigt, die Kammersängerin Erika Köth. Ja, Menschen meines Alters erinnern sich noch an Heinz Schenk und den blauen Bock. Der hatte immer als Highlight einen besonderen Gast. Und wenn es ein ganz besonderer Gast war, dann sagt er, heute haben wir zu Gast Frau Kammersängerin Erika Köth. Herzlich willkommen. Und dann trat eine resolute Dame auf und sang eine Opernarie. Diese Erika Köth ist von einem Büchner-Nachfahren als Sängerin in einer amerikanischen Soldatenband entdeckt worden und aufgebaut worden.
Okay. Aber vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal zu fragen.
Ja.
Wenn du dich so in diesen Marginalien verlierst.
Ich verliere mich nicht.
Naja.
Ich begebe mich in
die Marginalien. Du begibst dich hinein, genau. Und oft genug finde ich das dann ja irgendwie auch schön oder interessant oder ziehe irgendwas draus. Und manchmal denke ich aber auch jetzt, also das ist jetzt aber arg vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Okay.
Oder arg. Also vorhin habe ich ja zu dir gesagt, mindestens nischig, vielleicht fast ein bisschen schratig.
Ja.
Aber ich glaube, du machst das ja schon auch bewusst. Also du hast ja jetzt auch direkt gesagt, du verlierst dich nicht, sondern du begibst dich da hinein.
I do my very best, ja.
Aber also sag doch mal, warum?
Weil ich finde, dass das das Leben wahrnehmbar macht. Dass wir alle haben in unserem Leben auch merkwürdige, schratige Ereignisse und Geschichten, die sich bewegen. Und es ist natürlich auch, finde ich, wirklich schön zu erkennen, wie diese Spuren weiterlaufen, ja, wie die Wellen, die ans Ufer schlagen. Da gibt's auch hohe und niedrige Wellen und welche, die was bewirken und welche, die einfach nur sozusagen auslaufen. So ist es eben mit diesen ganzen biografischen Strukturen auch. Aber auf der anderen Seite gibt's eben auch plötzlich Ereignisse. Mich schreibt eine Frau an, ich wisse doch, dass die Büchners mit den Bechtolds verwandt seien. Das stimmt, ja. War eine Cousine von der Mutter Büchner, Caroline, die hießen Bechtold, das war eine wichtige Darmstädter Militärfamilie. Die hat die Tagebücher eines Offiziers gefunden. Das ist einer ihrer Vorfahren. Ganz merkwürdig klein geschriebene Hefte in einer Mischung aus Deutsch und Französisch. Aber das ist das einzige Tagebuch, das es überhaupt gibt, das live während der Napoleonischen Kriege geschrieben worden ist von einem Soldat, der da unterwegs war. Und diese Frau hat sich hingesetzt und hat diese gesamten Tagebücher über mehrere Jahre Schlachtenberichte transkribiert, übersetzt und hat die ganzen Orte rekonstruiert.
Krass.
Ja, es gibt ein ganz dickes, mehrbändiges Werk, in dem sie das ganz sorgfältig zeigt und beschreibt, ein Soldat, der mit Napoleon im Krieg ist. Und das ist ein Verwandter von Georg Büchner.
Ja, ich glaube, du hast halt echt so eine Neugierde und so eine, also es zieht dich dann so rein.
Ja, Nerdigkeit dann, würde man heute sagen,
ja,
oder?
Und du liest von irgendeinem Verweis oder jemand erzählt dir was und dann kann es gut passieren, dass du dich 3 Tage lang irgendwie in den Tiefen von diesen Abwägen nicht verlierst, sondern dich in sie hineinbegibst.
Ja, das ist so. Ja.
Nee, das ist ja auch schön.
Oder
ja.
Guck mal, der Onkel von Georg Büchner, Friedrich heißt der Einzige, der kein Arzt geworden ist. Der war Steuerbeamter und hat in Gießen gesessen. Der hat 2 Kinder, die eine wichtige literarische Rolle gespielt haben. Friedrich Büchner hat seinen Sohn, Pfarrer in Zwingenberg, der hat in Amerika Märchen geschrieben, eine wunderbare, ausführliche Geschichte, die so eine Verquasung ist zwischen einerseits den Erkenntnissen und dem Wissen, dass der marginal über die Vereinigten Staaten hatte, aber auf der anderen Seite so eine, fast der Versuch, irgendwie so eine Rübezahlgeschichte in die amerikanische Nationalerzählung einzubauen. Oder seine Schwester, die Märchenmuhme heißt, ja, Martha Frohwein Büchner, die in Ebstorfer Grund in der Nähe von Gießen gelebt hat, als Arztgattin. Und Hesse Spess geschrieben hat, Geschichten in hessischer Mundart. Und insgesamt sehr tümlich wirkt auf den ersten Blick, wenn man sich das so betrachtet. Ja, einige ihrer Geschichten sind dann im Ersten Weltkrieg für den Soldatentornister herausgegeben worden, als Erinnerungen an die hessische Heimat. Aber diese Martha Frohwein Büchner tut sich plötzlich hervor 1933 bei der Machtergreifung der Nazis und stellt sich wie eine Löwin vor eine Gruppe von Sintis, die in diesem Ort verfolgt werden. Ja, eine mutige, aufrechte, schlaue Frau, eine Antifaschistin, die leider, ich glaube 1936 relativ früh gestorben ist, aber wirklich mutig aufgetreten ist, in all der Bodenständigkeit, die man ihr bis daher eher zugemutet hätte.
Ja. Ja, ich glaube, du hast halt tatsächlich einfach manche Filter nicht. Also du hast schon manche Filter,
ja.
Aber vielleicht andere als andere Leute. Das
verstehe ich nicht, was meinst du?
Naja, du nimmst das alles so auf.
Okay, ja.
Sozusagen, du siehst diese, also ich glaube, du siehst immer dieses Netzwerk, was sich dann so aufspannt.
Ja.
Und ich glaube, ich habe ganz oft leider vielleicht manchmal so ein Schulterzucken.
Ja, so what meinst du, ja?
Ja, oder bin so, ich habe gerade nicht die Kapazität, mich jetzt damit noch so lange zu beschäftigen oder sowas. Und für dich entspinnen sich diese Netzwerke und das folgt das eine auf das andere. Ich musste gerade dran denken, hast du mal diesen Film gesehen, der so krass erfolgreich war, 2022, glaube ich, Everything, Everywhere, All at Once? Sagt dir das was?
Nee.
Vielleicht müssen wir irgendwann mal über den Film sprechen. Okay. Vielleicht musst du den mal gucken. Es ist so eine super flippige Fantasy-Geschichte eigentlich. Aber es geht auch um so Netzwerke, Verbindungen, was wäre wenn, Biografien. Es geht auch um so chinesische Migrationsbiografien, also von China in die USA.
Ah ja, nee, nie gehört.
Super flippig.
Ja.
Vielleicht findest du die Verbindung auch überhaupt nicht.
Okay.
Passend, aber ja. Ich musste auf jeden Fall gerade dran denken.
Verstehe, ja, verstehe.
Ja. Gut, Papa.
Also, ja, warum ich das jetzt nochmal aufgezählt habe, war eigentlich, um zu sagen, wir haben eben wirklich Büchners Welt vor uns. Wir haben die großen Geschichten der großen Geschwister, die große Biografien hatten, bedeutende Werke hinterlassen haben, in einem Umfeld von einem ganzen Gewusel von weniger bedeutenden, weniger erinnerten, vielleicht auch weniger wichtigen Ereignissen und Menschen. Und das ist ja vielleicht auch wieder ein Spiegelbild in unserem eigenen Leben. Deshalb finde ich wirklich, es ist eine gute Art und Weise, sich dem zu nähern, indem man sowohl das eine wie das andere betrachtet.
Ja. Ja, vielleicht.
Also, verstehst du auch immer wieder natürlich auch bis hin zu den ganz großen Connections. Ludwig Büchner trifft Charles Darwin.
Ja.
Wow, was ist denn das, ja? Der reist da wirklich hin, der trifft ihn, spricht mit ihm. Der Protagonist Darwins in Deutschland unterhält sich mit dem großen Alten.
Haben die auf Englisch gesprochen?
Die haben, also der Darwin hat kein Deutsch gesprochen. Die beiden sind begleitet von einer eher sinistren Figur, dem Everling, Karl Marx Schwiegersohn, eine nicht besonders appetitliche Figur, der das eingefädelt hatte, diesen Besuch. Und der ist mit dem Ludwig Büchner zusammen da gewesen. Ich nehme an, dass der übersetzt hat. Ich habe keine Ahnung, wie gut Ludwig Büchner Englisch sprach. Ich weiß, dass Ludwig Büchner auch, noch gar nicht erwähnt, auch auf seiner triumphalen Vortragsreise durch die USA Deutsch gesprochen hat. Also Vorträge vor Deutschen in den USA in deutscher Sprache gehalten hat. Ob der sich da Englisch verständigt hat, weiß ich nicht.
Ja, interessant. Ich habe irgendwann mal dieses Buch gelesen und Marx stand still in Darwins Garten.
Ja.
Heißt das so?
Genau.
Irgendwie so.
Ja, was ja eine Erfindung
aber
ist.
Aber das ist fiktiv, das genau, weil...
Aber witzigerweise greift das in der Tat diesen Everling-Besuch auf, das ist der Schwiegersohn, und imaginiert, der Marx sei dabei gewesen, wirklich dabei war der Ludwig Büchner.
Ja, ja, witzig. Aber Ludwig Büchner kommt in dem Buch, glaube ich, auch vor. Ich glaube, sie erwähnt ihn. Ich habe es zu Hause rumstehen, ich guck noch mal rein.
Ich glaube, du irrst dich. Ich glaube, du hast meine... Ich habe mit ihr korrespondiert dazu. Ich glaube, ich habe kritisiert, dass er nicht vorkommt.
Ah, okay. Ja, ich schaue noch mal rein,
ja.
Und dann können wir es...
Ja, ja, klar.
...nächstes Jahr auflösen. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu unserer ersten Staffel Büchners Welt?
Na, eigentlich finde ich schon... Ich hoffe, das ist uns jetzt auch gelungen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und ich habe große Lust, dass wir so weitermachen, wie wir das bisher angefangen haben. Ich hoffe, wir finden die ein oder andere Hörerin, der das ähnlich geht.
Ja.
Ich will mal sagen, wir finden und behalten. Manche sind ja vielleicht schon da.
Genau. Und wir zeichnen jetzt diese Folge ja Anfang Dezember, am 1.12. auf.
Noch ganz vor weihnachtlich. Gerade ist erst das erste Türchen aufgemacht.
Ganz vorweihnachtlich. Ja. Aber ich freue mich jetzt natürlich auch auf unser Jubiläum der 20. Folge, das live passieren wird. Aber wenn das hier läuft, dann hat es schon stattgefunden.
So ist es. Wer weiß, was alles schiefgegangen ist. Ja, das werden wir dann in der 22. Folge
berichten. Oder was alles großartig gelaufen ist.
So soll das werden.
Das kann natürlich auch
sein. Wir wünschen
uns
das.
Ja. Also, wenn ihr das hört, dann wünschen wir euch natürlich schöne Feiertage und ein gutes Restjahr 2025.
Noch viel wichtiger, fangt das Neue gut an. Glücklich und hoffentlich friedlich.
Genau. Dann bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, dass diese Folge aufgezeichnet wurde am 1. Dezember 2025. Ihr habt die 21. Folge von Büchners Welt gehört. Wir sind Peter und Luise Brunner. Die Folge läuft am 25. Dezember 2025 auf Radio Darmstadt 103,4 MHz in Darmstadt und Umgebung oder online. Bis bald.
Eine gute Zeit euch allen.